Alles neu. Das Spotlight aus dem Maschinenraum. Herzlich willkommen zur ersten Spotlight-Folge von Alles neu aus dem Maschinenraum. Ich bin Tobias Rappers, Geschäftsführer des Maschinenraums und heute ausnahmsweise, und es fühlt sich echt ein bisschen komisch an, ohne meine wunderbare Co-Moderatorin Katja am Mikrofon. Denn nach über 50 Gesprächen, Podcast-Folgen mit Familienunternehmerinnen und Unternehmern starten wir heute ein ergänzendes Format innerhalb unseres Podcasts und dieses Format heißt Spotlight. Alle drei Monate richten wir darin den Fokus auf ein konkretes Thema, das in unseren bisherigen Folgen immer wieder aufgetaucht ist. Sei es Nachfolge, künstliche Intelligenz, Innovation, Führung oder Kulturwandel in Familienunternehmen. Im Spotlight beleuchten wir diese Themen vertiefend, gemeinsam mit Menschen, die fachlich tief drinstecken. Die einordnen können, was passiert, die uns zeigen, was jetzt wirklich zählt. Expertinnen, die Orientierung geben, Handlungsspielraum aufzeigen und Lösungen greifbar machen. Denn wir hier im Maschinenraum sind überzeugt, Zukunft entsteht dort, wo wir genauer hinsehen, um gemeinsam ins Handeln zu kommen. Genau da gehört das Spotlight hin. Heute geht es um Future Skills für den Mittelstand, wie Führung morgen gelingt. Das Thema Führung, Kulturveränderung war immer wieder ein Thema in fast jeder Folge des Podcasts. Und genau dafür habe ich heute einen Gesprächspartner eingeladen, der wie kaum ein anderer für dieses Thema steht. Fabian Kienbaum. Fabian ist CEO, Chief Empowerment Officer bei Kienbaum und begleitet seit Jahren Organisationen im Wandel. Er bringt damit eine doppelte Perspektive mit ein, als Transformationsberater und als Familienunternehmer in dritter Generation. Wie verändert sich also Führung im Mittelstand wirklich? Welche Fähigkeiten brauchen wir? Welche Fähigkeiten brauchen Unternehmen nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch und spürbar? Genau darum geht es heute. Und ihr werdet merken, wir haben verschiedenste Stimmen aus den bisherigen Folgen mitgebracht, als O-Töne eingebunden in unser Gespräch. Also seid gespannt auf das erste Spotlight, auf dieses neue Format alle drei Monate. Und wir starten jetzt mit Fabian Kienbaum. Herzlich willkommen, lieber Fabian. Schön, dass du da bist.
Hallo lieber Tobias, danke für die Einladung.
Danke dir, dass du dich auf diese Premiere einlässt. Und ich weiß, dass du unseren regulären Podcast kennst und dann weißt du auch, dass unsere Gäste immer an der Espresso-Bar Platz nehmen und dort ein fiktives Gespräch geführt werden sozusagen. Und Fabian, nach über 50 veröffentlichten Folgen würdest du natürlich hier bei uns in der Espresso-Bar viele bekannte Stimmen aus den Familienunternehmen treffen. Mhm. Wie würdest du dich diesen Unternehmerinnen und Unternehmern vorstellen? Worüber würdet ihr sprechen und was werden deine Themen an der Espresso-Bar?
Ich würde mich vorstellen mit meinem Namen und meiner Herkunft. Ich sage immer, mein Leben war ein bisschen zweigeteilt, Fabian Kienbaum. Also in meiner ersten Lebensphase war ich dem Handballsport sehr verbunden. Das ist meine totale soziale Prägung und glaube ich auch meine unternehmerische, frühzeitliche Prägung für das, was dann später kommen durfte. Da bin ich dann über verschiedene Studienstationen, Berufsstationen, dann irgendwann in unser Familienunternehmen eingetreten, darf in der Beratung aktiv sein. Das jetzt in der dritten Generation, gemeinsam mit meinen Vettern, Cousinen und Schwestern. Und meine Herzensangelegenheiten drehen sich um das Thema Führung, Transformation. Und das war eben glücklicherweise auch schon früher so. Vor allen Dingen das Führungsthema hat mich immer begleitet. Leistungsgedanke, Sport und Wirtschaft sind nah beieinander. Insofern bin ich, sage ich immer, sehr glücklich, fühle mich privilegiert, dass ich das, was ich heute machen darf und dass ich eben das Glück hatte, auch im Sport sozialisiert zu werden.
Und das passt natürlich wunderbar in diese Podcast-Folge, A, weil wir, glaube ich, einen sehr guten Gesprächsfluss haben werden und B, weil du thematisch natürlich perfekt passt. Und lass uns doch direkt auch mal thematisch einsteigen mit deinem Blick aus der Praxis und eurer Arbeit bei Kienbaum. Wann hast du das erste Mal gemerkt, dass sich Führung verändert und wie zeigt sich das ganz konkret in eurer Arbeit oder in deiner Arbeit, vor allem mit Blick auf Familienunternehmen?
Also ich glaube, so das Erste, an was ich das festgemacht habe, war letzten Endes meine eigene Prägung oder so. Ich würde sagen, es gibt ja so einen generationalen Wandel. So, ich weiß nicht, wo wir uns genau verorten. Wahrscheinlich, das sind wir so Gen X und so. Aber es gab ja in der Art und Weise, glaube ich, wie wir auch in unser Berufsleben eingestiegen sind, haben sich die Dinge danach stetig verändert. Und das hatte immer auch diesen engen Link zur Führung. Und dann, das war sicherlich so ein Meilenstein, kam so dieses ganz große Thema von New Work auch. New Work war dann häufig irgendwie mit so architektonischen Dimensionen verbunden, aber im Kern darunter liegend eigentlich viel mehr natürlich auch Flexibilität, Agilität, Führung. Und da habe ich so gespürt, und ich würde sagen, das war wahrscheinlich so vor 6, 7 Jahren oder sowas im deutschsprachigen Raum, vielleicht im Anglosächsischen schon etwas früher. Ich sehe immer so um die Frage, wie verändert sich jetzt so klassisches Führungsverhalten? Was hat man mit Führung verbunden? Wird man das auf den Nenner zu bringen? Waren wir wahrscheinlich früher, waren wir immer so, stimmt auch nicht immer, aber es gab ja diese Command-and-Control-Welt. Wissen war häufig gekoppelt an Seniorität. Ja, der Chef, die Chefin, die wissen die Antwort. Und wir sind dann übergegangen in dieses Zeitalter, und da befinden wir uns heute. Ich würde das bezeichnen mit so Coach und Connect. Wir finden das ja immer mal wieder, es verbinden das mit transformationaler Führung, Führungskräfte eher als Mentoren, als Begleiter auch. Und du hattest das ja auch in der Anmoderation gemacht. Das war auch bei uns ein Ergebnis des kulturellen Wandels, also der Empowerment-Gedanke. Wie schaffe ich ein Umfeld, in dem ich maximal befähige? Und ich glaube, die gesellschaftliche Veränderung, die wir erleben, wo das Thema Nachhaltigkeit, Sinnhaftigkeit eine größere Rolle spielt, Thema Technologie, verändert ja gerade nochmal in Atemraum und Geschwindigkeit die Art und Weise, wie wir auch in der Berufswelt unterwegs sind. Ja, und ich glaube grundsätzlich die Welt, in der wir uns heute bewegen, der Zeitgeist, ja, angefangen mit VUCA, heute sprechen wir teilweise von Barney, das sind sehr, sehr viele Einflussfaktoren. Ich sage, das spüren wir, dass wir mit den Führungsprinzipien der Vergangenheit an Grenzen stoßen. Und darüber ist der Wandel entstanden und da sind wir mittendrin. Mhm.
Den Wandel habe ich auch gespürt, als ich 8 Jahre in der Unternehmensberatung war, ja im Digitalbereich. Mhm. Da hat man am Anfang immer über neue Geschäftsmodelle gesprochen und ne, was man eigentlich alles machen muss, sollte oder könnte. Und man hat sehr, sehr wenig über Kulturveränderungen gesprochen. Dabei geht das eine ja eigentlich nur auch mit dem anderen. Heute habe ich das Gefühl, dass wir da deutlich weiter sind, dass verstanden und auch akzeptiert wurde, dass Kultur eine sehr, sehr wichtige Rolle auch für die Anpassungsfähigkeit und die Innovationskraft und Zukunftsfähigkeit von Unternehmen spielt. Und es gibt da einen Begriff, der taucht immer wieder auf, nämlich Future Skills. In Studien, in Panels, in Keynotes, man hört darüber. Was ist eigentlich genau damit gemeint und warum bekommt das Thema aus deiner Sicht jetzt gerade so viel Relevanz?
Ich glaube, simpel beantwortet, da gibt es 2 Dimensionen. Individuell geht es sicherlich um die Fragen von Schlüsselkompetenzen für die Zukunft. Das liegt im Namen. Also was befähigt mich eigentlich so im Gedanke von Employability, auch in der Zukunft meinen Beitrag in einer sich rasant veränderten Arbeitswelt leisten zu können. Mal unabhängig von der Rolle, wo ich mich bewege, aber insbesondere relevant für Führungskräfte natürlich. Und übersetzt auf Organisation, würde ich sagen, ist es so wirklich etwas wie eine Art neues Betriebssystem. Also das Betriebssystem für die Zukunft der Arbeit. Warum? Das umfasst nicht, und da sind wir gerade dabei, auch nochmal, wir können ja nochmal auf diese Cluster auch dann zu sprechen, können wir das etwas tiefer legen. Also das ist sehr mannigfaltig, sehr facettenreich. Es geht jetzt nicht um technische oder wirklich nur um fachliche Kompetenzen, sondern es ist ein Bündel an Themen, von denen wir sagen, mit denen müssen wir uns zwangsläufig auseinandersetzen und dann immer in diesem dualen Blick. Mhm. Was können Organisationen ihren Mitarbeitenden für einen Lernraum offerieren? Ja, und wie nehme ich als Individuum jetzt diese Perspektive ein und widme mich diesen sogenannten Zukunftskompetenzen? Ja, das würde ich sagen, da sind wir gerade mittendrin. Und ob des technologischen Wandels gewinnt alles rasant an Fahrt.
Vielleicht kannst du hast gerade Cluster gesagt, du hast im Vorgespräch das auch einmal aufgeführt, wie du aktuell darüber denkst oder ihr darüber denkt. Ihr habt 5 Cluster identifiziert oder beschäftigt euch mit denen. Vielleicht können wir das Gespräch ein bisschen anhand dieser Cluster führen und auch dort tiefer hineingehen. Und vielleicht magst du mal einen Überblick geben, was sind denn die Dimensionen, die du als zukünftige Kompetenzfelder im Blick hast?
Also gleich nochmal zur Einordnung für die Zuhörenden. Wir haben vor 1,5 Jahren eine kleine Hochschule erwerben dürfen. Und wir sind dann mit dem Thema jetzt nicht nur aus unserer täglichen Arbeit, wo wir uns ja häufig auch mit Fragestellungen rund um Kompetenzmodelle mit auseinandersetzen, sondern grundsätzlich Bildung. Also wenn wir jetzt mal Bildung, zukunftssicher, zukunftsfest, neu und anders denken, hat das insbesondere auch diese Fragerraum, wie können wir so in dem Corporate-Umfeld uns dem Thema widmen, aber wie können wir natürlich auch viel frühzeitiger eigentlich eine Anlage schaffen, damit diese Future Skills als solche über längere Zeiträume ausgebildet werden, immer wieder mit verschiedenen Stationen. Und ich glaube, ganz wichtig, was wir heute leben, und da gibt es sehr, sehr viele Quellen auch zu. Also alle, die das interessiert, das können wir auch nochmal verlinken. Es geht vom WEF, gibt es dazu etwas, ja, vom OECD, McKinsey, also alle haben dazu verschiedene Schulwerke. Wir haben das mal aggregiert und da sind eben diese 5 Cluster entstanden, wo wir sagen, wenn man die Schnittmenge über all diese Studienlage und auch über unsere Erfahrung hier, da kommt Folgendes raus. Ich würde sagen, es hat auf jeden Fall, es gibt eine kognitive Dimension. Kognitiv ist jetzt ganz wirklich wesentlich auch gemeint, kritisches Denken. Ich glaube, das ist wichtig, weil wenn wir von Fake News sprechen, der Frage, wie können wir überhaupt einen Judgment Call als solches vornehmen? Es gibt eine Dimension, die hat eine sozial-emotionale Komponente. Haben wir bei Führungsthemen zuletzt auch immer wieder gehört. Teamkompetenz, Empathie, Zuhören, interkulturelle Sensibilität. Dann gibt es eine dritte Dimension. Ich glaube, die ist extrem wichtig. Ist rund um das digital-technische Know-how. Also Digital Literacy, generell Umgang mit KI. Bin ich auf der Höhe der Zeit? Kann ich einordnen, was technologisch gerade stattfindet? Welche Relevanz besitzt es für die Geschäftsmodelle oder den Kontext, in dem ich mich bewege? Das vierte ist etwas, das wir beschrieben haben mit adaptiv und explorativ, also Selbstreflexion, Selbstführung, dieses Phänomen von Ambiguitätstoleranz, ob dieser Flut an Informationen, die wir verarbeiten müssen. Und der letzte Gedanke ist, und ich glaube, da schließt sich auch der Kreis ganz stark zu eurer Arbeit im Maschinenraum und grundsätzlich zu Familienunternehmen, simpel formuliert, Enkelfähigkeit, wenn du so willst, sag mal, strategisch-unternehmerischer Blick, in welcher Welt bewege ich mich? Welchen Sinn hat das, was wir hier machen dürfen? Wozu tragen wir bei? Und wie haben wir aber natürlich auch so diesen intergenerationale Blick und Komponente auf unser Tun in der Welt, in der wir unterwegs sind? Das würde ich sagen, sind so 5 Dimensionen. Und die begleiten uns in unserer täglichen Arbeit stärker und stärker.
Das habt ihr, finde ich, ganz gut herausgearbeitet und aggregiert. Auch wir beim Onboarding der neuen Mitgliedsunternehmen, jetzt auch mittlerweile schon über 80, haben wir so ein Kontext-Canvas entwickelt, wo wir eher mit einem Blick auf die Organisation werfen. Und da finden sich die Themen auch wieder. Und es ist ja kein Wunder, denn Organisationen werden ja aus Menschen gemacht und Menschen formen dann wiederum Organisationen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ich als Führungskraft, ja, welche Führungskompetenzen brauche ich in Zukunft? Was bedeutet das eigentlich genau? Und lass uns deswegen mal durch die 5 Dimensionen durchgehen. Und ich habe im Vorfeld auch mal in die anderen 50 Folgen reingehört.
Jeder einzelne, ja?
Nochmal, ja. Ich war lange beschäftigt. Wir haben geschaut, wo gibt es Unternehmer, die über solche Dimensionen gesprochen haben. Und hören wir mal kurz rein in Folge 33. September 2023, Christoph Werner, der Unternehmer von DM, in seiner Podcast-Folge im Maschinenraum Alles Neu Podcast, hat er Folgendes gesagt.
Er war extrem technologieoffen und hat sich immer gefragt, was für Chancen haben wir damit? Und was das ist, ist ein unternehmerischer Blick. Also wo andere nur Verhältnisse sehen, sieht ein Unternehmer Chancen. Und deswegen ist meine Herangehensweise auf diese Frage bezogen jetzt, dass ich mich nie frage, was willst du denn anders machen? Sondern meine Frage ist, was kannst du denn aufgreifen, um zeitgemäße Antworten zu finden auf die Fragen der heutigen Zeit?
Was Christoph da mit uns geteilt hat, finde ich, ist diese unternehmerische Kreativität, auch das Entscheiden in komplexen und unsicheren Kontexten. Und damit, das war so zumindest meine Interpretation, Fabian, passt das ganz gut zu deiner ersten Dimension, die du genannt hast. Aber was ist denn aus deiner Sicht wirklich entscheidend, um das auch wirklich zu kultivieren im Unternehmen und im Führungsalltag?
Ich finde also generell Christoph Werner und auch also durch seinen Vater ja begründet, Unternehmenskultur bei DM ist sicherlich in ganz, ganz vielerlei Hinsicht wirklich phänomenal gut, anfassbar, klar und mit wirklich einer Verknüpfung von sowohl ja wirklich einer enkelfähigen Dimension, ja, von ökonomischer Antrieb, eine anthroposophische Verknüpfung, also wirklich einzigartig und toll. Ich glaube, was da drin steckt, und das ist total relevant, so systemisches Denken. Ich glaube, nicht starr zu bleiben, und wir sprechen immer wieder darüber, wenn wir auch so über Lernagilität, das ist eine total relevante Fähigkeit, da wird das sichtbar. Wir bewegen uns ja häufig in Kontexten und diese Kontexte sind ja relevant für unsere Entscheidungen. Ich glaube, was unternehmerisches Handeln total ausmacht, ist dann darauf, immer wieder neu reagieren zu können, neue Leitplanken zu setzen und vor allen Dingen so eine Neugierde zu behalten. Ich erlebe viele Unternehmerinnen und Unternehmer auch immer wieder in der Adaption dessen, was sie woanders sehen. Und ich glaube, das macht unglaublich viel aus. Ja, ich bewege mich in Branche X, interessiere mich aber trotzdem für Branche Y. Was können wir aus dem und dem Kontext lernen für das, was möglicherweise perspektivisch hier für uns relevant ist. Und das finde ich, das macht es total aus. Wir werden perspektivisch, glaube ich, auch noch stärker gefordert sein in so einem unternehmerischen Kontext als Führungskräfte, diesen Gedanken von Verantwortung und Ethik in die Organisation idealerweise bestmöglich zu moderieren, ob einer hohen, denke ich, Technologiekompetenz, die wir besitzen, aber auch immer wieder diese Frage hineinzustellen, was ist eine werteorientierte Führung angesichts auch der Gemengelage im globalen Kontext, ja, und da macht es viel aus, immer wieder ein Ohr dann an den jüngsten Entwicklungen zu haben und unterwegs zu sein. Und ich finde, bei DM gelingt das ja in ganz außergewöhnlich positive Art und Weise und dabei den Menschen natürlich zu sehen.
Mhm. Und welche neuen Ansätze braucht es vielleicht auch für Führungskräfte, entscheidungsfreudiger zu werden? Die Situation und die Kontexte, die du beschrieben hast, die updaten sich ja viel, viel häufiger, als wir das aus der Vergangenheit kennen. Früher, damals, als ich noch bei Roland Berger war, ganz am Anfang meiner Karriere, war Szenario-Planning ein ganz großes Thema. Dann ist es komplett von der Bildschirmfläche verschwunden. Jetzt hat man das Gefühl, es müsste eigentlich mal wieder reaktiviert werden. Wie kriegt man Führungskräfte in den Unternehmen dazu, mutigere Entscheidungen zu treffen oder Entscheidungen zu treffen, wenn die Ausgangslage dann doch noch unklarer ist?
Ich glaube, ein Punkt, den du gerade aufgemacht hast, der ist absolut empfehlenswert. Wir kommen ja auch, also Szenarien durchzuplanen, durchzuspielen, bei der Frage auch von Abwägung, verschiedene Stakeholdergruppen deutlich stärker zu involvieren, diese Ambiguitätstoleranz, von der ich sprach, mit in Entscheidungen hineinfließen zu lassen, indem man sich bewusst damit auseinandersetzt, die können Gegenargumente innerhalb der Szenarien auch nochmal vorliegen. Und ich glaube, das passt natürlich auch in das Bild, was wir eingangs bemüht haben. Wie verändert sich Führung? Führung ist ja nicht mehr dieser, und auch das ist schwarz-weiß, weil Führung hat, sind tendenzielle Aussagen. Aber die Entscheidungen werden ja nicht mehr alleine getroffen als solches, sondern man entscheidet ja häufig im Team. Man kann sich ja heute auch, wenn man entsprechende Grundlagen schaffen will, genau auch KI-Zugängen, KI-Modellen, man kann sie sich ja in die Entscheidungsfinde hoffentlich mit einer hohen qualitativen Abrundung, man kann sie mit einbinden in die Entscheidungsfindung. Ich glaube, das sind so Komponenten, die helfen dabei einfach, Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, es ist immer wichtig, und auch dort gibt es, glaube ich, so ein Modell von Jeff Bezos, es gibt ja Entscheidungen, die sind reversibel, ja, aber es ist wichtig, schnell Entscheidungen zu treffen, immer besser als keine Entscheidung zu treffen. Dann gibt es vielleicht Entscheidungen, die sind etwas größerer Natur, aber selbst wenn die sich im Nachhinein mal als Fehlentscheidung herausstellen wollten, ist es ja eben gut, ob Einbindung, ob Szenarienplanung, ob transparenter Kommunikation, ob argumentativer Linie, warum diese Entscheidungen getroffen sind, in einem Unternehmen, in einer Organisation, in einem Kontext auch ein Verständnis dafür zu erwirken. Und damit sind dann auch solche Entscheidungen, selbst wenn sie sich mal als nicht optimal herausstellen sollten, verdaubarer, als wenn man das eben in Anführungsstrichen alleine für sich vorgenommen hat. Mhm. Ich glaube, das ist wichtig, ja, die Art von Entscheidung zu unterscheiden und dann aber auch zu gucken, dass man entscheidet und wie man dort vorgeht.
Ich glaube, was auch eine wichtige Rolle spielt, dass man sich mehr Zeit nimmt, um eben sich solche strategischen Gedanken auch zu machen, um den Überblick und die Klarheit zu bekommen, die auch zu kommunizieren und die Organisation mitzunehmen. Mhm. Und das ist das eine, das ist vielleicht ein bisschen verkopft oder intellektuelle Arbeit, aber ich glaube, das ist mehr als notwendig. Und das andere ist das, Fabian, was du auch gerade gesagt hast, dass man sich öffnen muss. Und das kenne ich aus der Arbeit mit den vielen Familienunternehmen im Maschinenraum. Da sind sehr, sehr viele gerade auf dem Weg, sich zu öffnen, sich auszutauschen, sich zu inspirieren, nicht nur auf Ebene der Unternehmer, Unternehmerin, die das meiner Meinung nach aus ihrer unternehmerischen Art und Weise eh schon immer machen, sondern eben auch auf Ebene der Mitarbeitenden, dass man menschlicher wird, dass man darüber spricht, was die eigenen Herausforderungen gerade sind, wie man über gewisse Sachen nachdenkt, dass vielleicht auch absichtlich in den Diskurs geht mit anderen, um da Perspektivenwechsel zu suchen. Mhm. Und damit, finde ich, kommen wir zu einem Feld oder zu einer Dimension, die du gerade auch gesagt hast und ich glaube, als die sozial-emotionale Dimension gekennzeichnet hast, Empathie, Führung, Resilienz, auch Verantwortungsbewusstsein. Da habe ich auch ein spannendes Zitat mitgebracht von der Marie Langer, CEO von EOS, Folge 37 aus dem Januar 2024. Man ist immer wieder überrascht, dass wir hier fündig wurden in unserem Repertoire an Statements von den Familienunternehmern.
Und da trotzdem aber auf wahnsinnig viel Unterstützung und Mitgefühl gestoßen bin in dem Moment, wo man wirklich transparent kommuniziert, auch Verletzlichkeit zeigt und hier auch klar ist mit vielleicht auch den eigenen Grenzen und wo man wirklich Unterstützung braucht. Und ich habe da wahnsinnig viel Loyalität, bin ich sozusagen begegnet.
Also verletzlich sich zeigen, menschlich werden in der Führungsrolle gegenüber den Mitarbeitern, aber auch gegenüber den einzelnen Herausforderungen. Ist es das, was ihr oder du unter der Dimension auch verstehst?
Das spielt auf jeden Fall da hinein. Ich mag diesen Grundgedanken und dieses Konzept von Verletzlichkeit, also Vulnerability. Es zahlt letzten Endes darauf ein, was ich eingangs ausgeführt habe in Bezug auf, wie hat sich Führung verändert und was können wir so tendenziell wahrnehmen? Weil ich glaube, am Ende des Tages auch ein ja häufig bemühtes, aber sehr, sehr valides Statement ist, dass Menschen Menschen folgen. Und ich glaube, die Zugänglichkeit, auch eine gesunde Nähe, die nicht missverstanden werden muss, aber eine Zugänglichkeit in der Art und Weise auch, wie wir Entscheidung kommunizieren, ist unerlässlich. Und wenn du darüber nachdenkst, es gibt ein super Buch, Radical Candor von Kim Scott, da ist das nochmal ausgehört. Was ist denn eigentlich Führung? Ja, und wenn du dir überlegst, mal ganz simpel formuliert, und sie führt da drei Dimensionen aus. Und das eine ist Orientierungsstift. Das zweite ist letzten Endes Teams formen und das dritte ist Ergebnisse produzieren. Also mal auf einer ganz oberflächlichen Ebene. Und ich glaube, bei dem Gedanken von Orientierungsstiften, wie entsteht denn Orientierung? Orientierung entsteht doch darüber, dass man versteht auch, wohin bewegt sich die Organisation, was sind die Gründe dafür, wie wird mir das transportiert, spüre ich da, kann ich mich damit identifizieren? Und ich glaube, das ist am Ende des Tages auch ein Gedanke darüber, es mögen Fehlentscheidungen auf dem Weg entstehen, aber sie werden nicht weggewischt. Wir stehen dazu. Wir haben uns aus den und den Gründen dafür entschieden. Wir haben jetzt festgestellt, das war falsch. Ich glaube, das erhöht extrem die Akzeptanz, weil wenn man darüber nachdenkt auch, das passt ja häufig gar nicht so in den Arbeitskontext. Wir sprechen von Menschlichkeit. Ja, was heißt denn Menschlichkeit? Also nobody is perfect. Mhm. Ja, und ergo ist auch Führung niemals perfekt. Und ich glaube, die Akzeptanz, dieser emotionale Buy-in in die Arbeit von Führungskräften, von Führungsteams, hat extrem damit zu tun, wie man sich an der Stelle gibt und wie man Menschen auch Augenhöhe begegnet und wie man sich auch wirklich interessiert. Und das ist, wir erleben wieder, weil du gefragt hast, wie ist das in dem Alltag? Es ist ja gar nicht so, dass Menschen das negieren. Es ist auch häufig dem Stress und dem Hamsterrad geschuldet. Wir leben einfach in einer unglaublich schnellen Welt. Und deshalb würde ich auch immer sagen, Führungsarbeit als solche, insbesondere bei dieser Dimension, ist einfach herausfordernder geworden. Es gilt, diese Sensibilität zu schüren. Es brauchen auch nicht, Menschen sind so unterschiedlich. Wir brauchen nicht alle die gleiche Ansprache. Aber als Führungskraft oder in der Unternehmensführung grundsätzlich den Blick dafür zu haben, was es für Bedarfe geben kann, Angebote zu schaffen, Raum dafür zu schenken, das ist dann sehr, sehr essentiell. Und da schließt sich dann der Kreis zu dem Gedanken, den wir damit verbunden haben.
Jetzt hört man ja immer wieder auch vermehrt Stimmen und das jetzt eher in der jüngsten Vergangenheit, dass ja manchmal sind es Unternehmer, Unternehmerinnen, manchmal sind das die Medien oder Experten, die fordern, dass der Performance-Gedanke wieder stärker in den Vordergrund rücken muss und die Gefühle und Befindlichkeiten von Einzelpersonen eher in den Hintergrund. Was sagst du dazu?
Ich finde, das ist teilweise dann medial zu kurz wiedergegeben, insbesondere weil da auch etwas aufgemacht wird, was wir so nicht zwangsläufig erleben. Es ist kein Entweder-Oder, es ist ein Sowohl-als-Auch. Also es wird jetzt ja häufig gesagt, die Deutschen, wir arbeiten zu wenig und da gibt es ja auch Statistiken und teilweise ist es verfälscht, teilweise nicht, weil Teilzeit nicht inkludiert ist und so weiter und fort. Darauf will ich gar nicht näher eingehen. Ich glaube, am Ende des Tages, wir durchlaufen natürlich gerade eine ganz andere Phase als noch vor ein paar Jahren. Das gehört zur Wahrheit dazu. Viele Unternehmen müssen nochmal deutlich rigoroser ihre Geschäftsmodelle hinterfragen, stehen vielleicht auch in einem anderen ökonomischen Druck. Und darüber verändert sich natürlich auch die Debatte. Ist sie als solche schädlich? Ich glaube nicht. Weil wenn man jetzt im Gesamtkontext drauf guckt, finde, das kann man ganz wertfrei sagen, unsere Wettbewerbsfähigkeit, unseren Wohlstand, den haben wir auch durch einen gewissen Arbeitsethos lange Jahrzehnte uns erarbeitet. Und wenn jetzt die einfachste Aussage ist, um diesen Standard im globalen Kontext, um dem aufrechtzuerhalten, müssen wir uns mit der Frage Leistungskultur neu denken auseinandersetzen, dann finde ich das erstmal legitim, weil wir ob des demografischen Wandels, des technologischen Wandels ja auch nochmal an Organisationen irgendwie einen ganz anderen Blick drauf gewinnen müssen und sich auch Berufsbilder verändern. So, in Bezug jetzt im Kontext Führung, finde ich, ist völlig fair und deshalb sage ich, das ist kein Widerspruch, klar darzulegen, das Purpose-Thema nach vorne gestellt, wofür sind wir unterwegs und natürlich auch, was machen wir, aber wie können wir das auch erreichen? Und das ist so diese Prägung, die ich vom Sport eben erreicht habe. Das geht am Ende immer nur durch Einsatz, durch intelligenten Einsatz von Ressourcen, von Kapazitäten, von Kompetenzen. Ich glaube, deshalb ist das in der Führungsarbeit so essentiell und wichtig, das eben zu transportieren und auch Lust zu machen, zu inspirieren. Ja, man wird ja nicht angewiesen jetzt mehr. Man möchte das machen, möchte seinen Beitrag dazu leisten. Ich glaube, das ist eben von der Perspektive so relevant. Und so entsteht dann auch, und wenn wir so viel Lust auf Arbeit, weil wenn wir so viel Lebenszeit mit der Arbeit verbringen, dann sollte sie uns hoffentlich auch erfüllen.
Ja, ich bin da voll auf deiner Seite. Vor allen Dingen in Momenten, wo mehr Kreativität, mehr unternehmerisches Denken gefordert wird, die ja dann am Ende auch zu einer besseren Performance hoffentlich oder Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens führt. Da gehört es auch, sich selbst zu hinterfragen und seinen eigenen Führungsstil zu hinterfragen. Und ich glaube, der war in der Vergangenheit, zumindest in vielen der Familienunternehmen, natürlich immer sehr menschlich auch geprägt, weil man sehr loyal ist zu den Mitarbeitenden, aber in der Führung vielleicht manchmal dann doch auch sehr, sehr starr. Zumindest merke ich dort auch ein Umdenken und ich hoffe auch, dass die aktuellen Diskussionen diesen Faktor Mensch jetzt nicht reduzieren. Denn wenn die KI oder die Technik immer besser wird, eine KI zu werden, dann müssen wir, glaube ich, als Menschen immer besser werden, Menschen zu werden. Und damit wäre die Brücke gebaut zu der Dimension digital und Technik. Du hast über KI gesprochen, du hast über Datenkompetenz gesprochen, auch die ethische Reflexion. Ne? Wie geht man damit um? Wie nutzt man digitale Tools? Und ich würde fast behaupten, dass das in den Podcast-Folgen mit den Unternehmen, die in Nachfolgesituationen waren, immer sehr, sehr viel Raum eingenommen hat, weil da man gemerkt hat, dass die ältere Generation oder die Vorgeneration weniger technikaffin ist, als die Junge und somit ein Leapfrogging, also so Froschsprünge quasi möglich sind, dass auch die junge Generation sich dadurch ja wirklich mit einem Thema oder mit einer ganz anderen Perspektive ganz klaren Mehrwert auch in das Unternehmen bringen können. Und die Bonita Group von Trigema, die hat dazu mal Folgendes gesagt.
Es ist einfach, was die aktuelle Generation wünscht. Wir sind jetzt natürlich, haben natürlich den Bereich Social Media etc. noch weiter vorangetrieben. Es gibt ja immer wieder KI, Digitalisierung. Das sind Themen, die hat mein Vater auch schon früh an uns teilweise abgegeben, weil er gesagt hat, das ist nicht mehr meine Generation, die das vorantreiben soll. Deshalb glaube ich, gibt es da immer wieder gewisse Themen, die einfach jede Generation betrifft.
Ja, das haben, glaube ich, auch viele andere Nachfolger, Nachfolgerinnen so erlebt. Die Digitalkompetenz, die macht natürlich eigentlich nicht am Alter halt, aber häufig ist es dann doch so, dass junge Führungskräfte oder Nachfolger damit einfach auch aufgewachsen sind. Wie lernt man das heute?
Das ist ein wirklich hochspannendes und hochrelevantes Thema. Ich hole mal ganz kurz aus. Ich glaube, wir reden wahrscheinlich die letzten 10 Jahre über digitale Transformation. Also angefangen mit so, es kamen neue technologische Lösungen auf den Markt und dann haben wir eigentlich gemerkt, wir verändern uns in der Gesellschaft, wir verändern uns aber auch in Organisationen. Warum wollte ich weiter ausholen? Weil ich glaube, Phänomene, über die wir schon lange reden, die gewinnen jetzt einfach nochmal eine zusätzliche Relevanz über KI. Also es war ja auch vorher nicht so, dass wir nicht hoffentlich uns gemeinhin mit der Frage auseinandergesetzt haben, wie sieht der Umgang mit Daten aus? Ja, wie sammeln wir überhaupt Daten? Oder wie können wir über die Daten, die wir generieren, eigentlich eine zusätzliche Intelligenz erlangen? Das ist nicht neu. Ich glaube, was wir heute dank Hilfe von KI und Automatisierung nutzbar machen können, das stellt vieles Vorhergesehenes in den Schatten. Und jetzt, ich erlebe das so, es braucht damit, wie vorher auch, ich glaube, wie generell bei Fragestellungen, die für die Zukunftsfähigkeit von Organisationen eine hohe Relevanz besitzen, es braucht immer die Aufmerksamkeit des Top-Managements, seien es jetzt hier Familienunternehmerinnen und Unternehmer themselves, die Geschäftsführung oder Boards, Vorstände, einfach zu sagen, wir erkennen an, dass dieses Thema für uns eine hohe Relevanz besitzt und wir wollen lernen. Wir wollen sehr früh verstehen, was gibt es für Anwendungsfälle. Vielleicht sind wir glücklicherweise noch eine Industrie, wo wir spüren, es ist noch nicht hochrelevant, aber es wird relevant. Was sehen wir links und rechts? Wie können wir das adaptieren? Wie können wir es nutzbar machen? Und wie können wir jetzt unsere Menschen, und ich glaube, das ist dann auch nochmal ein kohortenspezifische Herangehensweise, wie können wir die darauf vorbereiten? Ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun. Das ist auch die Aussage fair zu sagen, es müssen jetzt nicht alle Führungskräfte von heute, müssen die Tech-Bros von morgen werden. Aber in so einem, häufig hat man ja bei diesem Ausbildungsgedanken so ein T-Shape-Modell vor Augen. Mhm. Grundsätzliche Einschätzung dessen, was passiert, eine grundsätzliche Einschätzung dessen, wie ich Daten nutzbar machen kann, eine grundsätzliche Einschätzung von neuen Geschäftsmodellen, die entstehen können, die müssen wir uns aneignen. Und da müssen wir auch teilweise selbst üben, ja, wie das funktioniert. Ich glaube, du wirst es wahrscheinlich genauso gemacht haben. Du setzt dich mit den Entwicklungen, die es gerade gibt, auseinander und du kannst dann adaptieren und wirst sehen, das hat jetzt irgendwie einen großen Einfluss auf deine Arbeit, das vielleicht weniger. Aber es hilft dir in dem Judgment. Und ich glaube, da sind alle zu aufgefordert. Deshalb wird diese Learning-Komponente nach vorne gerichtet, obwohl wir schon ganz, ganz viele Jahrzehnte auch über lernende Organisationen sprechen, essentiell werden. Ja. Und da müssen alle mit gutem Beispiel vorangehen, weil auch dann die Orientierung und ich glaube, dieser Sense of Urgency als solcher authentisch und adäquat transportiert wird, ja.
Wie schätzt du da gerade den Reifegrad in den Unternehmen ein, auch die Vorbereitung der Personalentwicklungsabteilung, solche Themen und Kompetenzen auch in den Organisationen zu entwickeln?
Ich würde sagen, Work in Progress. Wir haben mit Unternehmen zu tun, die haben sich irgendwie dem früh gewidmet und dann gibt es, glaube ich, wie immer, es gibt einige, die kommen etwas später, andere gucken noch. Es ist ja auch ehrlicherweise so die Frage, was passiert gerade, oder? Also, und dann in Deutschland erlebe ich immer wieder, wir haben auch im europäischen Vergleich, wir müssen jetzt gar nicht nach Asien oder Amerika gucken. Innerhalb des EU-Rahmens sind unsere Nachbarländer mit gleichem Recht an der einen oder anderen Stelle deutlich weiter. Und das hat nicht nur was mit Organisationen zu tun, das ist ein gesellschaftliches Phänomen. Denken wir beispielsweise an unser Gesundheitssystem und die Frage des Umgangs mit Gesundheitsdaten. Und ich glaube, in Unternehmen gibt es einige, die sind dabei. Es braucht diese Plattform, glaube ich, auch wie ihr sie bietet, um einfach ein besseres Gefühl dafür zu gewinnen, was ist auch schon möglich, einzutauchen. Und da muss es konkret werden. Ja, und wir experimentieren auch rum und fragen uns in einem geschützten Raum. Klar, Wissensmanagement ist, glaube ich, immer eine große Frage, gerade für Beratungshäuser. Wie kann man das anders heben? Auch ein Evergreen, perspektivisch hoffentlich besser möglich zu heben. Aber dann gibt es natürlich entlang der Wertschöpfungskette, ich glaube, das ist auch eine sehr faire Betrachtung, egal in welcher Industrie oder wo ich unterwegs bin. Es gibt vielleicht gewisse Elemente, die können automatisiert werden. An anderen Stellen sind es vielleicht nochmal größere Themen. Und das damit Experimentieren ist, glaube ich, ungemein wichtig, um daraus dann ableiten zu können, wie entstehen Use und dann aber auch Business Cases. Mhm. Ja, und es ist völlig unterschiedlich ausgeprägt. Man kann es jetzt nicht gemeinhin sagen, die Industrie ist totaler Vorreiter oder das Unternehmen, aber einige sind gut dabei und andere kommen gerade in die Richtung.
Und wie machst du das für dich persönlich, da im Puls der Zeit zu bleiben und auch zu lernen?
Ich versuche, ich habe Schulungen besucht, ich prompte selbst, ich mache mich damit vertraut, was es gibt. Es gibt ja auch immer mal wieder neue Lösungen, KI-Startups, auch im HR-Bereich. Wirst du auch kennen, man muss dann immer noch mal ein bisschen unter die Motorhaube gucken, was dann tatsächlich KI ist und was nicht. Aber sei es drum, ich glaube, es hilft, ein Gefühl dafür zu entwickeln, wo die Richtung hingeht. Und dann bauen wir das ein in der Art und Weise, wie wir hier ausbilden und schauen auch uns selbst mit einem kleinen Team, was konkret ist. Das macht Spaß. Also wir sind jetzt zum Beispiel, also ein konkretes Thema, im Grading, ja, so Performance Management, da kann man schon sehr stark auch mit KI-Lösungen arbeiten. Ne? Und das ist ja positiv, ja, nach vorne geredet. Ja? Und ich glaube, für viele Tätigkeiten, die in der Beratung anfallen, die ja auch in Anführungsstrichen administrativ aufgeladen sind, wird ein neuer Raum entstehen. Ja, und wir erachten das jetzt als Chance. Ne? Und ich glaube, für jede Industrie stecken da Chancen drin. Aber man muss sich eben auch Risiken bewusst werden in Bezug auf die Frage, wie verändert das die Geschäftsmodelle und wie erkennt man es frühzeitig und adaptiert dann die eigene Aufstellung.
Ja, dafür könnten wir wahrscheinlich eine ganze Podcast-Folge aufnehmen, über die Veränderung der Beratung. Wollen wir jetzt im Moment nicht, sondern wir springen in die nächste Dimension und die passt eigentlich wunderbar. Du hattest gesagt, adaptiv und explorativ sein, man soll lernen, agil sein, man soll neugierig bleiben. Das ist die harte Führungswährung. Und damit einher mit der Lernfähigkeit geht vielleicht auch das, was wir schon häufiger mal gehört haben, der Fehlertoleranz sozusagen, dass man auch sich eingestehen muss, auch Fehler machen zu dürfen. Das ist auch eine kulturelle Fragestellung. Und dazu hat Günther Albers, Unternehmer und CEO von Ela Container, 2023 schon Folgendes gesagt.
Ja, und tatsächlich ist es so, wir haben natürlich auch eine Fehlerkultur bei uns im Unternehmen. Das heißt, man darf Fehler machen. Also wir geben die lange Leine. Ne? Also das heißt, wir wollen, dass also unsere Mitarbeiter Entscheidungen treffen. Also insofern haben wir eine ganz easy Unternehmenskultur und da kommt man sich gar nicht so sehr in die Quere. Also die Big Points werden abgesprochen und da macht man einfach.
Fabian, wie wichtig ist eine solche Fehlerkultur für moderne Führung?
Also erstmal Ela, ja, super Unternehmen. Also toll, was die alles machen. Ich liebe das Unternehmen, die Gruppe und die Familie. Den glaube ich das auch. Das ist nämlich genauso, wie er es auch transportiert hat. Ich würde so sagen, das klingt immer einfacher, als es am Ende des Tages ist. Dessen müssen sich alle bewusst sein. Es ist auch Fakt, dass wenn Familienmitglieder als geschäftsführende Gesellschafter oder in Unternehmenskontexten arbeiten, da wird es immer eine genaue Beäugung geben, da wird immer genau geschaut, wie entscheidet er oder sie. Da mag es Kulturen geben, da sind Mitarbeitende deutlich näher dran und an anderer Stelle gibt es aber auch eine sehr respektvolle, freundschaftliche Distanz. Also ich glaube, das mal vorweggeschickt, das findet immer statt. So, dieser Gedanke von Fehlerkultur, da sprechen wir jetzt ja auch schon viele, viele Jahre drüber. Ja. Witzigerweise, ich glaube, dass das in vielen Familienunternehmen tatsächlich gang und gäbe ist. Ja, Konzerne haben dann da immer irgendwas gepredigt, das war dann weniger glaubhaft, weil das politisch nochmal ganz anders aufgeladen ist. Meine Erfahrung ist wirklich, der Umgang mit Fehlern, da schließt sich der Kreis zu dem, was wir eben gesagt haben, hat ganz viel auch mit Transparenz zu tun und Einordnung. Was will ich damit sagen? Also wenn es uns gelingt, aus Fehlern tatsächlich zu lernen, um besser zu werden, dann muss es dafür natürlich auch ein Forum geben, eine Zugänglichkeit. Wie bekomme ich das mit? Aus welchen Gründen haben wir uns denn eigentlich so und so entschieden? Das heißt, die Plattform für wirkliche Austauschformate sind total essentiell. Mhm. Und ich glaube immer, wenn dann gesagt wird, ja klar, wir haben eine Fehlerkultur, aber man merkt so, aber was ist denn eigentlich aus dem und dem Thema geworden? Hast du da nochmal was gehört? Über die Wahrheit wird hier mal an der Kaffeemaschine gesprochen. Ja? Und ich glaube, wenn das stattfindet, so nach dem Motto, weil dann werden Menschen auch deutlich mutiger. Mhm. Wir reden ja auch heute viel über Mut. Ja, natürlich werde ich im Zweifel nur in so einem Kontext mutig, wo ich wirklich, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, auch in diesem Thema, psychologische Sicherheit spüre. Das ist ja total essentiell. Psychologische Sicherheit. Ich kann so sein und ich darf so sein, wie ich bin. Ich bin aufgefordert, eingeladen, neue Ideen zu generieren. Ich darf Entscheidungen treffen. Ja, Halleluja, super. Ich glaube, in so einem Kontext möchten ganz viele Menschen arbeiten. Und wenn es schief geht, dann habe ich das Backing. Und das kann man niemals verordnen. Das entwickelt sich. Und ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, wie dann der tatsächliche Umgang damit ist. Transparenz, Foren, um in diesem Austausch auch darüber zu lernen. Und wenn man vor ähnlichen Entscheidungen steht, genau dieses Erfahrungswissen mit in neue Entscheidungen einfließen zu lassen. Ich glaube, das machen einige ganz hervorragend. Das transportieren einige Unternehmer und Unternehmerinnen schon automatisch, weil die so sind. Mhm. Die sind anfassbar, die sagen das, die haben das Herz auf der Zunge. Also es ist super. Und ich glaube, in solchen Kontexten entsteht am Ende, ehrlicherweise, als These auch, mehr Innovation, mehr Dynamik, mehr Bewegung. Ja, und deshalb, glaube ich, ist es total essentiell und aber auch eine große Führungsarbeit.
Hast du ein ganz konkretes Beispiel von einem Unternehmen, wo du sagst, hey, da wird das Thema Fehlerkultur oder auch das Führungsverhalten und so eine Kultur der Neugierde oder auch des Ausprobierens systematisch gefördert, gelebt?
Ah, ich glaube, weil wir auch von Ela gehört haben, da kann ich mir das schon sehr gut vorstellen, weil ich da ein paar der handelnden Akteure kenne. Ich glaube, bei Familienunternehmen sehr häufig ist so die Unterscheidung, gewisse Dinge sind sowieso normal. Ja, es wird gar nicht so groß drüber geredet. Ja? Deshalb springt mich auch jetzt nicht an, wo ich sage, die machen das hervorragend. Das ist dann einfach essentieller Bestandteil einer Kultur eines Unternehmens, ja, und auch in der Art und Weise, wie natürlich Menschen sozialisiert werden, Menschen attrahiert werden, in so einem Kontext sich zu bewegen. Der Gedanke der Offenheit und der Transparenz ist am Ende der Entscheidende. Ich finde immer so, wenn man über Fehlerkultur spricht, das muss dann auch wirklich eine Währung sein, ja. Haben wir so Gewinnerthemen, wie wie kann man sich positionieren? Was zählt? Was zählt wirklich? Mhm. Ja, bei uns ist das ist ein hochrelevantes Thema. Wir wollen von und miteinander lernen. Und das kommt, glaube ich, an ganz, ganz vielen Stellen normal zur Geltung, ohne dass es jetzt einer besonderen Betonung bedarf, nach innen und nach außen.
Ja, ich glaube, man müsste mal wirkliche Führungsverhaltensbeispiele, so Microbehaviors nenne ich das, mal entwickeln oder mal Best Practices heraussuchen, wie man so eine Kultur auch in die Organisation bringt, weil früher wurde immer so Fuck-Up-Nights gemacht oder ähnliche Sachen, das ist dann natürlich sehr formatisiert, aber ich glaube, es geht im Alltag darum, wirklich durch die psychologische Sicherheit diese Lernfähigkeit und dieses explorative Denken auch wirklich zuzulassen.
Ja.
Das bedeutet dann aber auch natürlich viel Entscheidungswillen und auch Ownership von den handelnden Personen oder auch von den Mitarbeitenden. Und damit kommen wir in die letzte Dimension schon, Fabian. Strategisch, unternehmerisch handeln, purpose-orientiertes Handeln, Innovationskraft, Zukunftsdenken. Da hat Matthias Lapp in der letzten Folge, das war Ende letzten Jahres, erinnere ich mich noch, da war ich in Stuttgart bei der Lapp-Gruppe, da hat Matthias Lapp, Unternehmer und CEO, Folgendes gesagt.
Ein Kernelement ist natürlich Verantwortung. Verantwortung übernehmen für das, was wir haben im familiären Umfeld, im gesellschaftlichen Umfeld, aber auch natürlich gegenüber der Unternehmung, des Unternehmens oder den Mitarbeitenden. Ganz wichtig ist auch, was zur Verantwortung, auch diese zu übernehmen und zu akzeptieren. Also nicht viele Leute wollen Verantwortung tragen und Entscheidungen treffen. Ja, wenn es dann mal, also da kann man ja auch Fehler machen, aber dazu stehen. Dazu gehört eben Mut, unternehmerischer Mut, auch zu scheitern. Unternehmerischer Mut, eine Entscheidung zu treffen, die dann sich rausstellt, vielleicht in ein paar Jahren in der Zukunft, die falsch war.
Unternehmer, ne, sind das gewohnt. Häufig war das auch der Grund, weswegen Unternehmen so erfolgreich werden. Aber wie gelingt es jetzt wirklich, dieses Unternehmertum in die Ebene der Führungskräfte hineinzubringen?
Also ich glaube, da kommt wirklich viel zusammen. Auf der einen Seite ist es immer, denke ich, dieses Leading by Example. Wir haben jetzt ja, wenn wir nochmal unser Gespräch hier passieren lassen, haben wir so verschiedene Dimensionen aufgemacht. Also Vertrauen ist total essentiell. Durch Menschlichkeit haben wir gesagt, dieses Nähe zulassen. Ich glaube, dann hat es viel mit Authentizität zu tun, psychologische Sicherheit. Ehrlicherweise, ich habe über Innovation gesprochen. Da kann man sicherlich auch auf die Frage nach Produktivität legen. Und dann ist es ja das Beziehungsmanagement. Ja? Und auch da wieder dieser Kontext zum Thema Führung. Also Führung durch Beziehung, nicht durch Kontrolle. Das zahlt unmittelbar darauf ein, wie sich Menschen auch in Führungspositionen entwickeln, wenn sie durch Karrieren innerhalb von Unternehmen laufen oder von außen dazukommen, weil man das eben entsprechend sucht. Also es gibt, vereinfacht gesagt, es gibt auf der einen Seite die Führungskomponente. Und ich glaube dann, das gehört zur großen Wahrheit dazu, muss man immer wieder überlegen, wie sind auch Steuerungs- und Incentivierungsmodelle, Stichwort Performance Management, wie sind die ausgebildet? Ich habe eben so ein bisschen darüber gesprochen, was ist eine Währung? Da waren wir auch eher so bei der Komponente, wie können wir irgendwie Raum schaffen? Also da haben wir eine kulturelle Dimension, aber in Anführungsstrichen hart, dann auch dahingehend, also you get what you measure, ist nur die Frage, was stellen wir in den Fokus? Was ist für uns wirklich wichtig? Woran orientieren wir uns aus? Ja. Und ich glaube, dieser Gedanke von man darf ausprobieren, aber genauso übersetzt ist, wie kann man mehr unternehmerischen Kontext in die jeweilige Führungsarbeit auch in Ableitung bei den Kompetenzmodellen herstellen, das ist dann etwas, was man auch mit verzielen darf. Ja, oder wenn man so drauf guckt, Kompetenzmodell oder auch Contribution Profile, wie auch immer man das taucht, ein Kohortenlevel rankabhängig, das ist etwas, wo man sich einfach genauer Gedanken machen muss, weil sich Menschen sehr, sehr häufig danach dann eben auch richten und orientieren. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Wenn mir Innovationsthemen als solche wichtig sind, dann muss das irgendwo eine Relevanz besitzen. Wenn ich sage, der People-Faktor ist für mich entscheidend in der Führungsarbeit, weil ich genau ein Umfeld kreieren will, in dem Menschen wachsen sollen, dürfen, dann muss ich das mit aufnehmen. Das bedeutet nicht immer zwangsläufig, dass das eine finanzielle Komponente hat, aber die klare Erwartungshaltung und die Richtung in die Gruppe, an die Teams zu wenden, das ist unglaublich essentiell. Und das ist dann wiederum eine echte Führungsarbeit. Und ich glaube, da entsteht dann Innovationskraft, da entsteht Zukunftsdenken, da entbreitet sich die unternehmerische Haltung als solche. Und das hat dann auch so damit zu tun, was wir eingangs gesagt haben, das würde ich kurzum als Enkelfähigkeit besitzen. Aber auch das hat Grenzen. Ich glaube, das ist genauso wichtig. Wir können nicht von allen Menschen und allen Mitarbeitern erwarten, dass sie alle diese Position annehmen, dass sie alle maximal unternehmerisch handeln, weil ich glaube, wir alle sind in unterschiedlichen Lebensphasen, bewegen sich in unterschiedlichen Kontexten. Da würde ich immer positiv gesprochen sagen, dieses Angebot auszusprechen, selbst sich daran zu messen, selbst so erkennbar zu sein, ist unglaublich essentiell und spürt man dann, glaube ich, auch ganz häufig. Also wenn du bei den Unternehmen auch vor Ort bist, du kommst rein, bist schon relativ früh ein Gespür. Was ist das eigentlich für ein Laden? Wie wirst du begrüßt? Wie ist der Anmeldeprozess? Ja, so. Was du das Unausgesprochene, was du mit beobachten kannst? Wie gehen die Menschen miteinander um? Grüßt man sich nicht in der Produktion? Wie reagieren die Leute dann darauf, wenn man da auch mal umherlaufen darf? Das, finde ich, macht immer ganz viel aus. Und das zeigt dann auch, wie ist so ein Laden drauf, ja.
Früher, was heißt früher, als wir den Maschinenraum vor 5 Jahren gestartet haben, war die Hochzeit des Purpose. Da haben viele Unternehmen ihren Purpose entwickelt. Von den Unternehmen, die das damals gut gemacht haben, würde ich behaupten, dass viele Entscheidungen auch wirklich dann auch auf diesen Purpose einzahlen, dass das den Führungskräften auch hilft in ihrem Verhalten, in ihren Entscheidungen. Wie ist so aktuell deine Wahrnehmung von den Purpose-Bestrebungen von Familienunternehmen?
Fand ich schon immer interessant. Das Thema beschäftigt mich. In der Tat, wie du sagst, es war ja damals so en vogue, dass selbst Larry Fink von BlackRock sich berufen sah, seine CEOs in den diversen Beteiligungen auf das Thema hinzuweisen. Wenn man jetzt irgendwie so in die Landschaft guckt, liest man davon weniger. Das hat aber auch mit dem Zeitgeist zu tun, glaube ich, in der Barney-Welt, in der wir mittlerweile unterwegs sind. Aber damals war es auch schon so. Weißt du, ich habe immer den Eindruck gehabt, viele Familienunternehmen haben das nicht als solches ausgebildet. Es war da, es war vorhanden. Wir haben das für uns aber auch gespürt. Es kann manchmal sehr wohltuend sein, es niederzuschreiben. Und deshalb auch so wichtig, wenn man so normative Faktoren mal ordnet und sagt, der Purpose, wofür sind wir eigentlich unterwegs? Ja, da gibt es ja verschiedene Fragestellungen. Was würde die Welt vermissen, wenn es uns nicht gäbe? Ja, oder was ist also ganz der Raison d'être des Unternehmens? Finde ich super. Und dann koppeln mit Vision, Mission und dann so in diese Strategiearbeit zu übergehen. Das haben viele Unternehmen teilweise unausgesprochen. Und ich finde, es gewinnt aber an Stärke, wenn man es nochmal ausbildet. Und es ist keine Marketingübung, sondern es war immer, auch schon damals, haben sie noch begriffen wie so eine Zwiebel. Irgendwann ging es los. Und die Gründerväter oder Gründermütter, die haben ja eine ganz konkrete Ursache an die gehabt, warum die Unternehmen gegründet haben. Das ist der Kern, das ist der Gründungsmythos. Da ist irgendwo auch der Purpose. Das finde ich super, weil das hilft sozusagen, hey, vielleicht muss man das auch manchmal nochmal neu freilegen. Und wenn man dann den Abgleich macht nach dem Motto, was sind wir denn eigentlich, was für eine Aufstellung sind wir denn heute unterwegs? Passt das denn alles noch dazu? Oder müssen wir uns gleich nochmal anders fokussieren? Deshalb, ich finde, über das Thema wird weniger gesprochen. Es hat aber überhaupt nicht an Relevanz verloren. Im Gegenteil, wenn wir auch wieder darüber nachdenken, was ist eigentlich der Kern von Führung? Dazu kann man ja Unternehmensführung assoziieren. Dann hat es damit zu tun, Orientierung zu stiften. Ja, und dann finde ich, glaube ich, ist total essentiell, ein Bild aufzumachen, was attraktiv ist für alle Stakeholdergruppen und sich daran messen zu lassen, auch so zu operieren. Ne? Und deshalb weniger in den Medien, vielleicht auch weniger so bei Kongressen oder so nach vorne geschoben, aber nicht minder bedeutsam.
Fabian, wir sind jetzt durch alle 5 Dimensionen durchgehuscht, in aller Geschwindigkeit, angereichert durch die vielen Zitate aus den vorherigen Folgen. Man merkt auch, dass viele dieser Themen, die wir angesprochen haben, schon angelegt sind in den Familienunternehmen. Ja. Was macht denn Familienunternehmen aus deiner Sicht so besonders?
Da gibt es ja verschiedene Modelle, von Witten angefangen über WHO und so weiter. Ich habe diese Verbindung zwischen originären Unternehmensinteressen mit Familieninteressen und dieser gesamten Welt, die damit einhergeht, die versteht man häufig immer nur abschließend, wenn man selbst, glaube ich, auch in einer Betroffenheit steht davon. Weil die Gemengelage, die ist sensibel, kann eine unglaubliche Kraft entfalten. Sie kann aber auch zerstörerisch sein. Und ich glaube, das macht Familienunternehmen für mich unglaublich faszinierend und was ich schätze. Und deshalb liebe ich auch das, was ich machen darf, was ich zu Beginn sagte. Die Begegnung mit Unternehmerinnen und Unternehmern empfinde ich immer als besonders, weil das sind einfach Typen. Mhm. Das sind Typen und die wollen etwas bewegen. Und ich finde, das ist überhaupt nicht dahergesagt nach dem Motto, etwas unternehmen. Ja, die Menschen möchten gerne etwas unternehmen und ihren Beitrag leisten. Und was ich wirklich ganz beachtenswert finde, sehr, sehr häufig, diese regionale Verwurzelung und auch diese Verantwortungsübernahme. Und daher kommt ja aber auch dieser Begriff der Hidden Champions. Ich glaube, stößt jetzt manchmal an die Grenzen, unaufgeregt Verantwortung zu übernehmen, ohne es jetzt unbedingt nach außen tragen zu müssen. Mhm. Das lebe ich auch an Familienunternehmen. Und ich glaube, in der Welt, in der wir jetzt gerade unterwegs sind und auch in diesem den gesellschaftlichen Beitrag, den Familienunternehmen im Zweifel manchmal stillschweigend tragen, kommen wir jetzt eben in so ein Zeitalter und auch einen Zeitgeist, der es dann vielleicht nochmal erforderlicher macht, klarer, sich zu positionieren. Auch wenn das nicht unbedingt immer in unserer DNA überall angelegt ist. Aber das ist so die Faszination von Familienunternehmen für mich und das Privileg, auch mit vielen zusammenwirken zu dürfen.
Und jetzt zum Abschluss nochmal zum Stichpunkt Future Skills. Was würdest du Familienunternehmen empfehlen zu machen?
Ich glaube, das Thema grundsätzlich lernende Organisation wirklich in das Zentrum des Handelns zu stellen. Wir haben ja in vielen Familienunternehmen, dadurch, dass wir da mit dem Thema zu tun haben, Stichwort so HR-Reifegrad, hast du häufig eine sehr, sehr enge Bindung auch an die Unternehmerfamilien, was so klassische Personalarbeit anbelangt. Und ich glaube, darüber aber auch eine hohe Wirkmacht in Organisationen hinein. Ich glaube, angesichts des Zeitalters, in dem wir gerade unterwegs sind, ist das meine Empfehlung, der lernenden Organisation den gebührenden Raum zu geben, weil wir umfangreiche Veränderungen erleben werden, sowohl auf Geschäftsmodelle, aber auch in Bezug auf Strukturen, Governance und dann auch Berufsbilder innerhalb von Organisationen. Ich glaube, wir können nicht eng genug an Zeit der Zeit sein, das aufzunehmen und dann zu übersetzen, was es für uns selbst bedeutet. Das würde ich ins Zentrum des Handelns stellen gegenwärtig.
Das trifft natürlich der Idee und dem Zweck des Maschinenraums perfekt. Danke für diese Steilvorlage. Ich möchte aber mit einer anderen Sache enden, und zwar, wir haben in unseren regulären Folgen immer den Maschinenraum Buchclub. Da empfehlen unsere Gäste Bücher, die sie zuletzt gelesen haben, und die werden dann quasi weitergereicht. Wir haben uns jetzt ein anderes Format überlegt. Man muss kein Buch empfehlen, sondern eine generelle Inspiration, auch eine fachliche Inspiration zu dem Thema Future Skills. Was hast du zuletzt gelesen, gehört? Was hat dich inspiriert, was du anderen empfiehlst, mal reinzuschauen, reinzuhören, wenn sie Interesse an einer Vertiefung haben?
Es gibt ein Buch, das hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Das hat mich irgendwie tief geprägt in der Frage, wie wir mit diesen Phänomenen, über die wir jetzt hier gerade sprechen durften, umgehen. Das ist von dem ehemaligen Google-Personalchef, wahrscheinlich schon mittlerweile 10 Jahre alt. Das heißt Work Rules. Das finde ich insofern interessant, als das ist nochmal sehr, sehr umfangreich und praxisbezogen mit wirklich Use Cases beschreibt, die Google über diese Wachstumsphase Personalarbeit neu interpretiert hat. Und ich glaube, das ist zeitlos in Analyse, aber auch Anwendung. Das würde ich jedem, den das Thema interessiert, ans Herz legen. Denn natürlich vielen unternehmerischen Geschichten, Podcasts, teilweise fachbezogen, aber auch aus anderen Kontexten zu lernen. Wie haben es denn andere gemacht? Und ich glaube, Plattformen, die ihr bietet, aber auch darüber hinaus sind super hilfreich, um sich da ein Bild zu formen. Ich glaube, irgendwann kommt man an den Punkt, da muss man dann eben klar sein, was wollen wir übersetzen. Und dieses Buch kann dabei helfen, denke ich.
Super. Vielen Dank, lieber Fabian, für diese Inspiration. Vielen Dank auch für das erste Spotlight. Future Skills für den Mittelstand. Wie Führung morgen gelingt, war unser Schwerpunktthema heute. Und ich glaube, wir haben einen ganz guten Überblick gegeben, ohne die Tiefe zu verlieren. Vielen Dank, Fabian.
Gerne, Tobias. Danke.
Und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, das Gefühl habt, dass das mal eure Personalabteilung, euer Mitgeschäftsführer, Geschäftsführerin, euer Nachfolger oder ein Teil eurer Unternehmensfamilie hören sollte, dann teilt diese Folge sehr gerne. Ihr könnt unseren Podcast auch liken bei Spotify oder Apple. Hinterlasst auch gerne eine Bewertung. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und falls ihr ein Thema habt, was euch besonders interessiert, wo wir mal das Thema ins Scheinwerferlicht rücken sollten, dann schreibt uns eine E-Mail an allesneu@maschinenraum.io oder kontaktiert uns auch gerne bei LinkedIn. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.